Tag den Text getippt habe und am zweiten Tag. Und als ich am zweiten Tag abends fertig war und ich meinte, ich hätte alles ordnungsgemäß abgespeichert und nach 2 Tagen in den Text wieder ausrufen wollte, war nur der vom vorherigen Mal drauf und das andere hat völlig gefehlt. Da musste ich mich also nochmal hinsetzen und nochmal im Grunde neu das arbeiten. Und dann hat er sich etwas verändert im Wortlaut. Im Wesentlichen sind es noch ein paar Gedanken, die ich zusammen anfügen möchte. Über diese zwei Naturlehre ging es ja, um die Unmöglichkeit, 100% Mensch und 100% Gott zu sein. Wobei ich muss sagen, ich habe sehr darüber nachgedacht, was der Stefan gesagt hat. Im Grunde geht es ja nicht darum, ob Jesus Gott und Mensch gleichzeitig ist, sondern im Grunde geht es wirklich darum, ob Jesus Mensch oder Geist ist. Weil wir gelehrt sind von der Schrift, dass Gott Geist ist. Und das finde ich eigentlich ein guter Ansatz, möchte es nur nochmal hier wiederholt haben. Wenn wir vielleicht Matthäus 10 aufschlagen, da finden wir ein Gleichnis von Jesus drin, vom Unkraut und Weizen. Ich möchte es noch erwähnen. Matthäus 13, Entschuldigung. In Matthäus 13 steht es, die Verse 24 bis 30. Haben wir einmal die Verse 24 bis 30 und dann die Erklärung, kommt etwas später. Das sind dann die Verse 36 bis 43. Da geht es darum, um die gute Saat, die ausgesät wird. Und er vergleicht es mit dem Reich Gottes. Jetzt sind wir schon bei dem. Matthäus 13, Abvers 24. Da geht es um die gute Saat, die ausgesät wird. Und der Herr Jesus vergleicht es mit dem Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Und dann kamen die Knechte des Hausherrn hinzu, sprachen zu ihm, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät, woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausrauft. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und Jesus deutet es nachher aus, das Gleichnis, und sagt, der gute Same sind die Söhne des Reiches, das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind ist der Teufel, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter sind die Engel. Und der Sohn des Menschen, also der wiederkehrende Christus, wird seine Engel, seine Boten aussenden und sie werden alles aus seinem Reich, alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Wein und Zähne knirschend sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Mir ist was aufgefallen bei dem Gleichnis, oder wieder eingefallen, und zwar, das möchte ich einfach noch kurz erwähnen, das Wort, was in dem Gleichnis im Griechischen oder im Text für Unkraut steht, ist eine besondere Pflanze, die heißt Lolch, oder genauer gesagt Taumellolch. Und der Taumellolch, das war eine Plage in der Antike, und zwar aus dem Grund, weil das zwischen Weizen gewachsen ist, im Korn gewesen ist, als auch ein Korn, ein Gras. Aber der Lolch ist oft vom Pilz befallen gewesen. Und das hat das Kraut giftig gemacht. Das heißt, der Pilz hat so eine halluzinogene Wirksamkeit gehabt und wenn das im Mehl drin war, ist der Leute schwindlig geworden. Ja? Sie sind getaumelt, deshalb heißt das Kraut auch Taumel. Und von diesem Taumeln und Trudeln ist ähnliche Wirkung wie eine Droge, wie das LSD oder solche Sachen. Das ist alles bekannt. Da sehen wir einfach nochmal im gewissen Sinn eine Auswirkung, was es hat. Wenn eine Irrlehre die gute Saat unterwandert. Ja. Man hat das Problem gehabt, die Sache, das war so mal in der Saat drin, das heißt beim nächsten Aussehen ist es wieder mit aufgewachsen und sie war auch im Brot drin, je nachdem, wenn viel drin war im Brot, ist die Wirkung halt stärker gewesen, ja, die Giftwirkung von dem. Also es war auf jeden Fall keine schöne Sache und es war eigentlich eine Plage. Man kann das nachlesen. Aber es ist einfach interessant, fand ich, das Unkraut, dass es Lolch gewesen ist. Was wichtig ist, dass Jesus selbst für sich keine Ehre annimmt. Wenn wir mit dem Evangelium umgehen, und da möchte ich den Bogen einfach machen, zum Reich Gottes, dass das Evangelium nicht die Ehre uns selber gibt und auch nicht bei uns selber stehen bleibt, einfach bei meinem Heil oder bei meiner Errettung oder im Prinzip generell bei der Errettung, sondern dass es einfach mehr, dass das Evangelium, dass die Botschaft mehr ist, dass es eigentlich von dem Wort Evangelium her schon beinhaltet Botschaft vom Reich Gottes. Ne? Dass Jesus eben nicht selber in diese Stellung ist, in diese verhüllte Gottesstellung ist, sondern dass er ganz klar der Mittler ist, dass das rauskommt in der Botschaft. Und dann ist wichtig, dass die Werke den Glauben bezeugen. Die Werke bezeugen den Glauben von Jesus Christus und nicht sein Titel. Das ist etwas, was ich also da betonen möchte, dass es nicht der Titel ist von Jesus. Und wenn Jesus noch einen falschen Titel angeheftet wird oder einer, den er vielleicht von der Schrift her gar nicht hat, macht es die Sache noch umso wertloser. Ich sage es jetzt einfach mal so. Es ist wichtig, also wie wir einfach bezeugen. Jesus wurde schon sein eigenes Zeugnis nicht geglaubt. Aber er hätte betont, so sollte doch die Kunde seiner Werke davon zeugen, dass sie von Gott sind. Jetzt möchte ich gern, dass wir Johannes 10 aufschlagen. Jetzt sind wir im 10. Kapitel von Johannes. Vers 24 und 25 kommt die Frage. Diesmal kommt sie nicht von den Jüngern, sondern von den Schriftgelehrten. Bis wann hältst du unsere Seele hin? Bist du der Christus, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Was hat Jesus eigentlich gesagt? Er ist eigentlich nie umhergegangen und hat gesagt, seht her, ich bin der Christus, oder hat irgendwie verkündigen lassen, dass die Jünger sagen sollen, das ist der Christus oder so irgendwie. Im Gegenteil, er hat noch die Jünger noch aufgetragen, anfangs sie solle nichts sagen. Was Jesus aber immer gesagt hat, ist, dass er vom Vater ausgegangen ist. Ja, dass seine Worte vom Vater sind. Er hat immer die Beziehung betont, dass er Sohn Gottes ist, dass er vom Vater ausgegangen ist. Aber er hat andererseits hat er nie verleugnet, dass er der Messias ist. Ja? Er hat gesagt, nicht Fleisch und Blut haben euch das gesagt, sondern mein Vater im Himmel, der hat es euch offenbart, der hat es euch klar gemacht. Und da, aber hier sagt er, die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis von mir. Und weiter in Vers 32 lesen wir dann. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater, um welches dieser Werke willen. Wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und dann Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter, wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Wieso sagt er dann zu dem, den der Vater, also der allein wahre Gott in dem Fall, das ist, unterscheidet er dort drin, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht, tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also da geht es darum, dass Jesus sagt, wichtiger als das, was ich sage über mich selber, ist das, was meine Werke bezeugen über mich. So im Sinn gemäß würde ich das so ausdrücken. Hätte der Herr Jesus den Titel Gott für sich beansprucht, dann hätte er sich an die Stelle des Vaters, der unsichtbare, aber allgegenwärtige Gott ist, gesetzt, hat aber hier nicht gemacht. Er hat eigentlich den Vater unterschieden von denen Götter, weil sie gesagt haben, ja, du machst dich selber zu Gott. Aber das habe seine Hausgenosse, also die Schriftgelehrte, habe ihm das im vorliegenden Abschnitt vorgeworfen. Der Grund dafür war, dass sie seine Sendung als Messias nicht annehmen wollten. Letzter Konsequenz sind sie auch gezwungen, aus diesem Grund seine Werke, die in Gottes Vollmacht getan sind, zu leugnen. Dieses Dilemma finden wir dann gut illustriert in der Frage der Schriftgelehrten nach Jesu Vollmacht. Das ist ein anderes Wort, das findet man in der Evangelie dreimal. Jesus bezieht sich dort auf das Wirken Gottes in dem Dienst von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war damals zu dem Zeitpunkt schon gestorben und die Taufe von Johannes, des Johannes, war schon Geschichte für das Volk Israel geworden. Daher hätte er sich total unglaubwürdig gemacht, Gottes Willen darin zu ignorieren. Weil Jesus seine Vollmacht mit der Taufe des Johannes verglichen hat, also verweigerten sie ihm, eine Antwort zu geben. Also die Vollmacht, die Frage war, ob die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen war. Und sie haben ihm einfach da keine Antwort drauf gegeben, weil es war ja schon Geschichte, es war schon klar, sie fürchteten das Volk. Vielmehr hofften sie, ihn noch zu Fall bringen zu können, um so sein Zeugnis für die Zukunft zu zerstören. Die Werke bezeugen also den Glauben und der Glaube bringt die Werke hervor. Einen Titel zu bezeugen oder seine Autorität sich auf einen Titel zu gründen, das ist so wenig Glaube wie seine Werke oder die andere Werke zu bezeugen. Also das ist allenfalls leeres Gerede oder toter Glaube. Es ist nicht das Leben, welches in Christus war und das vor Gott heute noch gilt. Also die Werke sozusagen bezeugen oder andere bezeugen. Was ist ein wahrer Christ? So wenig es einen Unterschied zwischen Mensch und wahrer Mensch gibt. Also wer hatte das ja schon mal gehabt, dass Leute sagen, ja, war denn Jesus nur Mensch? Ja, Es gibt nicht nur Mensch und Mensch. Es gibt keinen Unterschied. Ja? Und so wenig gibt es auch Unterschied zwischen Christ und wahrer Christ. Also wenn man darüber nachdenkt, macht es eigentlich nicht wirklich einen Sinn, worüber sich seit Generationen die Christenheit heiß gerieben hat. Das macht im Grunde keinen Sinn. Warum? Weil ein Christ ist von seinem Wortstamm her ein Gesalbter Gottes. Und um davon abzurücken, wäre der Gegensatz dazu ein Ungesalbter oder ein falscher Gesalbter. Also ein Antichrist, kennt ja die Bibel das Wort Antichrist auch. Aber warum ist dann die Lehre vom wahren Christ so wichtig in dem unbiblischen Gemeindesystem? Also ich meine, weil das sogenannte Christsein eben aus diesem Titel Glaube, aus diesem Greifen nach dem Titel entspringt, der von Natur her ein leerer Glaube eigentlich ohne Werke ist. Erstmal, es ist schwierig, auch wir können nie einen Unterschied machen zwischen einem echten Christ und einem Namenschrist. Das geht eigentlich von unserer Sicht aus nicht. Gott kann natürlich unterscheiden, ja, was echt ist und was nicht. Aber wir können es im Grunde genommen können wir das eigentlich nicht. Und wenn wir es machen, urteile mir über andere. Ja, weil wir geben ihnen ein Etikett auf, was für ihnen vielleicht gar nicht zusteht. Zugespitzt formuliert heißt das, wenn sie den Gesalbten Gott genannt haben, so haben sie die Bedeutung, was Gesalbter heißt, verloren, indem sie sich selber zu Gesalbten gemacht haben. Denn sie wissen nicht, was sie tun oder was sie da angerichtet haben. Übersetzt meine ich damit, wer aus Christus Gott gemacht hat, hat verloren, was eigentlich ein Christ ist oder was eigentlich Christus bedeutet, nämlich gesandt sein, gesalbt sein, von Gott ausgerichtet sein. Wenn nur einer etwas davon erahnen könnte, was das für ein Titel ist, da würde er in Scham versinken, jemals ihn auf sich bezogen zu haben. Und wir werden alle darüber Buße tun müssen. Wer sich als Christ in der Welt präsentiert, zerstört eigentlich, ohne dass es will oder ihm das bewusst ist, damit das einmalige und vollkommene Zeugnis, das Jesus Christus uns übertragen hat. Wir haben schon betrachtet, dass es Jesus Bestrebens war, dass er uns auf Augenhöhe bekommt in die Jüngerschaft. Und dann schauen wir uns nochmal Matthäus 10, Vers 24 und 25 an. Ein Jünger ist nicht über den Lehrer und ein Knecht nicht über seinen Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Nebenbei bemerkt, der Jünger wird dadurch nicht zu seinem Lehrer und der Knecht wird auch nicht zu seinem Herrn. Aber Gleichheit, dass sie auf Augenhöhe kommen. Und dann sagt Jesus, wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Also wenn sie den Herrn Jesus damals einen Teufel genannt haben, um wie viel mehr werden sie seine Nachfolger so nennen? Und es ist eine Tatsache, dass Jesus von den Gelehrten in Israel verteufelt wurde, also vom religiösen Establishment. Und ebenso war das Argument der Antrieb von einem religiösen Jude wie Saulus, später die Anhänger des Glaubens Jesu zu verfolgen. Also es war einfach das Argument, sie haben ihn einfach so genannt. Man meinte sogar, Gott damit zu gefallen, wenn man die Jünger verfolgen und umbringen lässt. steht dann auch mal im Johannesevangelium. Paulus, ja, genau, Paulus war ja so jemand, der, genau, meinte Gott zu befallen. Die Situation der Gemeinde in Antiochien in Syrien, heutige Türkei, war allerdings anders, muss man unterscheiden davon. Das geistliche Umfeld ist ein anderes, total anderes. Man ist dort an viele Götter gewohnt und der Gott der Juden hat eigentlich dort keine Bedeutung für die Menschen. Sie fürchten Jahwe nicht. Und ein Gesalbter bedeutet dort nichts oder wenig. Ein Gesalbter Gottes. Und kein Wunder was, wenn die Jünger bald als Christianos oder Christianois geschmäht wurden. Die Jünger muss man vom Hintergrund her sehen, dass sie damals noch den starken jüdischen Bezug hatte oder das Evangelium hauptsächlich von der Synagoge, von der jüdischen Diaspora-Gemeinde ausgegangen ist. Und sie hatte noch diesen starken Bezug. Der Herr Jesus wurde von den Antiochiern weder als Gott noch als Teufel gesehen, zunächst. Sie hatten im Allgemeinen keinen Bezug zu dem Gott der Juden. Sie hörten die Gesandten nur immer von dem Gesalbten, den Christus, reden. Also von dem Gesandten des wahren Gottes. Daher nannten sie die Anhänger bald in abfälliger Weise, ich weiß nicht, wie das Wort genau heißt, Christianois, in der Bedeutung ungefähr so wie Christianer, Christlein oder Christen halt geworden ist in unserem Sprachgebrauch. Aber ursprünglich war es eigentlich eine Verniedlichung oder Verballhornung. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Schmähung für die Jünger sehr schlimm und schmerzhaft war und niemand wäre anfangs drauf gekommen, diesen Titel auf sich selbst zu beziehen. Warum war es das schmerzhaft? Die Botschaft vom Reich Gottes und von seinem Gesalbten war so rein und wertvoll, dass jeder Vergleich des Christus mit einem sündigen Menschen den Herrn und Christus relativiert und geschmälert hätte. Niemand wollte sich den einzigartigen Titel des Herrn Jesus anheften lassen, auch nicht in einer verniedlichten Form. Petrus gibt in einem Brief Trost in diese damals aktuelle Situation. Bei Dingen, die wir nicht ändern können, sollten wir lernen, so gut es geht, sie zu ertragen. Lesen wir nochmal 1. Petrus 4, Vers 12 bis 16. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern soweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, und ich meine, das ist jetzt einfach der Bestand, um das es jetzt geht, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht. Also, sie lästere über Christus und auch mit dem Schmähwort Christ, aber wir sollen uns nicht darunter, wir sollen uns freuen, dass wir einfach der Leide Christi darin teilhaftig werden. Petrus spricht von dem Leid, das in dem Schmähwort Christ auf die Nachfolger gekommen ist und unterscheidet die Anklage Christ von der Anklage, welche von der Sünde herrührt. Ja, ein Christ zu sein, aber ist was anderes als ein Mörder oder Dieb zu sein. Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Kann man so und so auslegen. Ich bin mir dessen bewusst, dass da ein gewisser Spielraum drin ist. Ich möchte halt jetzt auch ein bisschen bewusst polarisieren und diese Sicht so euch weitergeben. Wir können aber hinterher noch gern reden. Diese Bibelstelle gibt auf jeden Fall kein Anzeichen, welches legitimieren würde, den Titel Christ zu gebrauchen, wie er heute gebraucht wird. Stattdessen der Verweis darauf, Gott mit diesem Namen oder unter dieser Anlage zu verherrlichen. Wobei anzumerken ist, dass dieser Name immer noch wie ein Titel gebraucht wird. Und es ist der Name des Messias, des Christus, des Gesalbten und des Gesandten von Gott. Er ist es, den wir verkündigen sollen, und seinen Tod und seine Auferstehung machen ihn, das macht Christus einzigartig. Das können wir nicht vorweisen. Ja? Wir können nicht Tod und wir können nicht Auferstehung in unserem Leben vorweisen. Das macht Christus einzigartig und deshalb bleibt er auch der Erste der Brüder. Daher nützt uns der Titel Christ bzw. unser Christsein nichts. An den beiden anderen Stellen, wo das Wort Christ noch im Neuen Testament vorkommt, ergänze der Vollständigkeit halber, wird es jeweils auch passiv gebraucht. Das heißt, es wird nicht von der Nachfolge Jesu für sich gebraucht. Paulus weist es einmal ab, indem er den Begriff für sich selber nicht verwendet, sondern, da sagt der König Agrippa sinngemäß zu ihm, in Kürze wirst du mich noch zum Christ machen. Und Paulus sagt aber nicht, ich wünschte, du wärst auch Christ, sondern er sagt, ich wünschte, dass jeder so wäre wie ich, so einer wie ich, ausgenommen diese Ketten, weil er gerade in Kette vor ihm gestanden. Und an der anderen Stelle lesen wir lediglich der Hinweis, dass die Jünger in Antiochien Christen genannt worden sind. Dann haben wir das Zeugnis der frühchristlichen Schriften, also die außerbiblischen Schriften. Und ich habe nicht viel, aber einiges da drin gelesen. Und mir ist vor allen Dingen bewusst geworden, der Furcht, die große Ehrfurcht, die sie vor dem Namen Christus Christ habe. Und für uns nicht mehr vorstellbar, aber sie wollten nicht, auch die angesehensten Leute in der Gemeinde wollten nicht identifiziert werden als Christen oder als Nachfolger Christi, bevor sie nicht, solange sie nicht den Märtyrertod erreicht hatte. Also sie wollte lieber in dem Circus Maximus oder in die Arena der Löwe vorgeworfen werden, als die Ehre angenehme, die ihrem Herrn und Retter Jesus Christus gehört. Einfach nur das noch zur Ergänzung. Aber wenn ihr jetzt Fragen habt, oder ich bin mir bewusst, dass ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe mit dem Wort. Und was ich aber möchte, ist einfach zum Nachdenken einfach anregen. Und wenn ihr Fragen habt oder Ergänzungen möchtet, ja.
Bei diesem letzten Text aus Apostelgeschichte 11,
ja.
Ich kenne den Text aus Nestle-Aland-Bibeln vermutlich, dass es heißt, dass die Jünger Christen genannt worden sind, zuerst in Antiochia durch göttliche Vorsehung. Ich weiß nicht, ob den Text jemand kennt.
Ist mir nicht bekannt.
Ich habe jetzt gerade geguckt und in allen Textus Receptus-Bibeln fehlt jetzt dieser Hinweis. Ne?
Ja, ja.
Von früher ist mir das sehr vertraut. Und deswegen war ich jetzt überrascht, dass ich diese Hinzufügung nicht habe. Mhm. Aber es scheint so zu sein, dass es Handschriften gibt, wo dieser Hinweis vorhanden ist.
Ja.
Aber es scheint doch so zu sein, dass das eher ein Schimpfwort war, Christen. Eine Verunglimpfung. Sehen das alle auch so?
Zuallererst vielleicht. Das sind ja auch mal die Sekte der Christen, aber sowas genannt, ja.
Die Sekte des Nazarenos.
Ja, genau, das wird ja auch mal so schimpfwortmäßig benannt.
Auch Baptisten, das war auch Schimpfwort.
Aber dass es sich nachher etabliert als ein Begriff, das kann ich mir vorstellen, dass es nachher ein Begriff wurde und halt kein Schimpfwort mehr, weil die wurden ja auch mehr, es war ja dann eine römische Staatsreligion, wie es dann halt zu der Zeit war, dann warst du als Christ kein Schimpfwort mehr. Ja.
Das Problem bei den Textus Receptus und alle deutschen Ausgaben, die damit zusammenhängen, ist, dass dort die Einarbeitung von griechischen Texten im 16. Jahrhundert stehen geblieben ist. Und Nestle Aland da einen ganz anderen Ansatz hat. Die tun alles rein, was auch nachträglich noch gefunden wurde. Weil die Ausgrabungen sind ja nicht stehen geblieben. Das heißt, da wurde sehr viel noch gefunden in und um Jerusalem. Und da ist Textus einfach stehen geblieben. Dann haben sie gesagt, ja nein, im 16. Jahrhundert ist aus welchen überirdischen... Man muss sich dann ja irgendwas einfallen lassen. Und das ist eigentlich ein falscher Ansatz. Weil die sind einfach dort stehen geblieben und haben gesagt, so, das ist jetzt die Bibel. Und Nestle sagt, nein, wir graben und graben und alles, was wir finden, wird eingearbeitet. Alle Tonschalen, Papyri, alles, was wir finden, wird immer weiter. Da kommt
ein riesiger kritischer Apparat zustande.
Die Frage ist, Textus hat das Gleiche gemacht. Sie sind einfach vor 500 Jahren stehen geblieben. Ihr Ansatz war völlig identisch. Aber sie sagen, sie müssen jetzt natürlich irgendwie eine Aussage finden und die ist nicht wissenschaftlich, dass man sagt, ja, dann hat sozusagen Gott den Deckel zugemacht, das ist jetzt die Bibel. Aber das ist nicht zu rechtfertigen. Deswegen ist der Ansatz von Nestle aus meiner Sicht immer richtig. Und da muss man eben sehen, im 16. Jahrhundert, danach wurden eben sehr, sehr viele griechische Abschriften noch gefunden und auch alte Abschriften. Was macht man dann mit denen? Und daher eben, wenn es im Textus nicht drin ist, das bedeutet für mich überhaupt gar nichts. Das hat für mich überhaupt gar keine Bewandtnis. Ich bin auch kein Freund von Textus.
Wobei du hast, glaube ich, erwähnt, dass du im Textus, in Nestle Aland was gefunden hast. Was?
Ja, es gibt ja eine Linie, ne? Ja. Und da ist diese Hinzufügung durch göttliche Vorsehung. Ja. Da gibt es auch ein spezielles griechisches Wort dafür. Ja.
Welcher Vers?
Ja, stimmt.
Apostelgeschichte 11.
Ich will noch ergänzen, als ich zum ersten Mal hörte, dass das Wort Christ für den Apostel des Herrn Jesus ein Schimpfwort sei, war ich verwundert. Ich habe es inzwischen mehrfach gehört, aber in der Schrift selbst finde ich diese Beurteilung für dieses Wort nicht, sondern es steht einfach da, sie wurden dort zuerst Christen genannt, ob das jetzt was Gutes war oder Schlechtes war, berichtet sie uns einfach nicht. Insofern war es für mich wertfrei und die Gewohnheit ist natürlich, die Gläubigen werden als Christen bezeichnet. Mhm.
Genau, vielleicht das, was man einfach festhalten kann, die Stelle von 1. Petrus 4, die lässt eine Deutung dahingehend zu, schließt es nicht aus. Und die Stelle, wo eben Christ genannt wurde, sind eben alle sozusagen passiv, also von außen. Sind Benennungen von außen und nicht Selbstbenennungen. Und wie genau das, uns kommt halt nur dreimal vor. Und genau. Und heute wird ja der Begriff inflationär gebraucht. Der steht ja in der modernen Bibel überall im Neuen Testament drin.